Deutschlandradio Kultur.
Geräusch und Radio gehören zusammen wie Auto und Straße, wobei auch Auto und Straße wiederum zum Geräusch und dem Radio oder wie eben der Musik gehören. Denn wir kennen es, wir fahren hinaus aus dem Sendegebiet und schon gibt es ein großes Rauschen im Radio. Das Rauschen, Knistern, Störgeräusche, sie waren vor allem in der Frühzeit ein großes Problem. Wie das Radio zum Geräusch steht, wie sich die Einstellung zum Geräusch über die Jahre gewandelt hat, um die Last und Lust mit dem Geräusch. Darum soll es jetzt gehen im Gespräch mit meinem Kollegen Markus Gammel. Er ist Klangkunstredakteur beim Deutschlandradio Kultur. Herzlich willkommen.
Danke, hallo.
Markus Gammel, welches Verhältnis haben Sie zum Geräusch im Radio?
Na, für mich ist das natürlich zum einen täglich Brot, damit arbeite ich ständig, zum anderen auch aber immer wieder ein Fest, gerade eben auch solche Störgeräusche zu hören, wie das Radio selbst eine Art Lebewesen ist und seinen eigenen Atem und seine eigene Stimme hat für sich.
Nun gibt es ja wirklich tatsächlich eine ziemliche Vielzahl an Geräuschen. Gibt es sowas wie ein Lieblingsgeräusch für Sie?
Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht. Ich habe ein Stück mitgebracht. Geräusche können ja sowas auslösen wie ein Madeleine-Effekt aus der Suche nach der verlorenen Zeit von Proust. Da gibt es so ein Flashback, der durch das Essen einer Madeleine ausgelöst wird. Und sowas Ähnliches ist mir passiert mit einer Radioproduktion von der Klangkünstlerin Grace Yoon. Da hören wir mal einen kurzen Ausschnitt von.
Markus Gammels Lieblingsgeräusch, warum dieses?
Ich muss dazu erzählen, mein Vater hat lange Jahre als Textilingenieur gearbeitet und da war natürlich das Rascheln von Stoffen, das Knarzen von Tauen, das Rattern von Webmaschinen was mich irgendwie geprägt, berührt hat. Und daran musste ich mich bei diesem Stück wieder erinnern, wobei hier jetzt am Schluss ein Geräusch kam, was ich als Kind noch nicht kannte, was mich aber total fasziniert. Das war das Raspeln von fressenden Seidenraupen, dieses Knistern, was man am Schluss gehört hat.
Wenn wir mal zurückgehen, wie war das eigentlich früher mit dem Geräusch in den Anfangszeiten, als man unsägliche Schwierigkeiten hatten, vor lauter Rauschen im Radio das zu hören, was gesendet wurde?
Naja, dass wenn man dann mal eine verständliche Stimme gehört hat, dann war das so eine Art Offenbarung. Und damit haben die Anfänge des Radios sehr viel zu tun, dass Stimme durchaus in einem spiritistischen Sinne auch zu uns spricht, aus einer Ferne nicht sichtbar ist, die Klangquelle. Und das war etwas, was die Radiomacher in der Anfangszeit extrem beschäftigt hat.
Was hat das für Hörspiele bedeutet? Welchen Stellenwert hatten da die Geräusche im Hörspiel?
Da gab es eben zwei Arten, sich damit auseinanderzusetzen. Die eine war eine Art Flucht nach vorne. Man hat gesagt, okay, jetzt setzen wir bewusst Geräusche ein. Hans Flesch war ein früher Radiomacher, der auch Bertolt Brecht ins Radio gemacht hat. Und es gibt ein ganz berühmtes Hörspiel, der Lindbergh-Flug, wo ein ähnliches Motorengeräusch, wie wir eben schon gehört haben, eine ganz entscheidende Rolle spielt. Das war Ende der 20er Jahre. Anfang der 30er aber kommen die Nazis an die Macht, dehnen ihren Einfluss ganz schnell auch auf die Rundfunkanstalten aus. Und da gibt es dann einen Hörspieltheoretiker namens Richard Kolb. Und der entwickelt eine Ideologie, dass das Geräusch eigentlich nichts zu suchen hat, dass es die Stimme quasi des Führers Gottes ist, die durch den Äther zu den Massen des Volkes spricht und aus dem Wort heraus alles erschafft, was nur denkbar ist. Und das Geräusch als solches hat in dieser Ideologie natürlich nicht mehr vorzukommen. Dass das kein rein deutsches Phänomen ist, das sieht man an einer ganz spannenden, radikalen Produktion aus Frankreich aus dem Jahr 1947. Antonin Artaud, der große Theatermacher, war da gerade aus der Heilanstalt entlassen, wurde eingeladen, ein Radiostück zu produzieren. Und das nennt er Schluss mit dem Gottesgericht. Es ist eine sehr radikale Abrechnung mit dieser Ideologie der reinen Gottesstimme im Radio.
Ausgewandt,
ein kleiner Ausschnitt aus dem Radiovortrag Schluss mit dem Gottesgericht von Antonin Artaud aus dem Jahr 1947. Ja, Markus Gammel, also das Geräusch war jahrelang der Feind des Radios sozusagen. Wie wurde es dann zum Freund? Wie hielt es Einzug im Hörspiel?
Na, in Frankreich hatte Artaud den Damm gebrochen, indem er eben die Stimme über den Schrei und über die Kombination mit Perkussionsinstrumenten quasi wieder zum Geräusch werden lässt. Und ein Jahr später entsteht dann auch genau dort in Paris die Musique concrète von Pierre Schaeffer, also eine Musik, die wirklich rein aus Geräuschen besteht, aus Zuggeräuschen, Maschinengeräuschen und so weiter. In Deutschland ist man nach dem Krieg eher noch den Weg der elektronischen Musik gegangen, die abstrakter geblieben ist. Und die ganz, ganz große Zahl der Geräusche fängt dann bei uns an, Ende der 1960er Jahre, wo das sogenannte neue Hörspiel Fahrt aufnimmt. Später dann die akustische Kunst, und zwei zentrale Protagonisten dieser Bewegung sind der Komponist Maurizio Kagel und der WDR-Redakteur Klaus Schöning. Und die beiden haben 1978 eine Art Rückschau gehalten. Was haben wir eigentlich gemacht in den letzten 10 Jahren? Sind durchs Funkhaus gelaufen buchstäblich und haben dabei über das Radio gesprochen und als allererstes über das Geräusch. Da hören wir mal kurz rein.
Weißt du, ich finde, alles Akustische ist Geräusch. Zunächst einmal. Die Sprache, die wir sprechen, ist Geräusch. Musik ist ein Geräusch, und auch Geräusch ist akustisches Leben.
Ich habe immer gedacht, dass eine Geräuschsprache eher möglich ist als eine Musiksprache, weil die Geräusche die Bedeutung haben, die Musik nicht haben kann. Nämlich die Geräusche bedeuten etwas immer. Dagegen ist Musik mehr oder weniger immer abstrakt und muss konkretisiert werden.
Ein Auszug aus der Werkstattsendung Das Handwerkszeug von Maurizio Kagel aus dem Jahr 1978. Deutschlandradio Kultur im Gespräch mit Markus Gammel, unserem Klangkunstredakteur hier im Sender. Herr Gammel, wie radikal war denn das, was man da eben gehört hat, was die beiden da gedacht haben?
Na, das war wirklich ein Bruch mit dieser Hörspielideologie, ausgehend von Richard Kolb, die sich bis weit in die 60er Jahre noch in deutschen Rundfunkhäusern gehalten hat, die so produziert wurde im klassisch-literarischen Hörspiel. Und dann im neuen Hörspiel, in der akustischen Kunst, wurde das umgekehrt. Da wurde die Stimme plötzlich zum Geräusch erklärt. Da wurde mit eigentlich Abfallprodukten der Aufnahmetechnik gearbeitet. Da wurden die Radiogeräusche selber reingeholt. Und da war eben das Geräusch eigentlich das hauptsächliche narrative Element. Und das finde ich eben genau das Spannende an Geräuschen. Maurizio Kagel hat es gesagt, sie haben immer diese Doppeldeutigkeit zwischen dem ästhetischen Wahrnehmen, ich höre das eigentlich musikalisch, und dem, aha, aber es erzählt mir gleichzeitig etwas.
Sie haben eben gesagt, Abfallprodukte, die Geräusche. Woher nahm man aber größtenteils die Geräusche? Ist man auch rausgegangen und hat dann dort Geräusche aufgenommen?
Ja, das kam dann in den 70er Jahren ganz massiv auf. Die sogenannte Soundscape-Bewegung hat versucht, Klanglandschaften aufzunehmen und im Studio dann nochmal so zu rekonstruieren, wie man sie live in der Natur gar nicht hören kann. Also quasi idealisierte Landschaftsprodukte, künstliche Produkte herzustellen und damit zu spielen. Das andere Extrem sind die Geräuschemacher, die auch im Radio immer noch mal wieder zum Einsatz kommen. Inzwischen ist die Festplatte sehr wichtig geworden, aber gelegentlich setzt man sich auch einfach mit der Kokosnuss klassisch vors Mikrofon und klappert die Pferdehufe, weil das oft realistischer ist als das, was man in der Natur aufnehmen könnte.
Das muss man vielleicht dazu sagen. Ich habe mal versucht, Wasserrauschen aufzunehmen am Meer. Das klang nicht nach Wasserrauschen. Das produziert man dann lieber künstlich, was ja erstmal widersinnig erscheint.
Ja, das Mikrofon ist eben doch kein Ohr. und tut das nicht, was unser Ohr ständig tut, nämlich Prioritäten setzen, zu sagen, okay, ich höre jetzt mir dieses Wasserrauschen an und blende alles andere, was drumherum ist, aus. Das kann das Mikrofon nicht, und wenn man dann eben so eine Klanglandschaft, eine Aufnahme, ein Field Recording, sagt man heute, aus der Natur hört, dann hört man ganz viel, nur nicht das, was der Aufnehmende eigentlich intendiert hat, sozusagen.
Viele klassische Radiogeräusche, die sind ja heutzutage verschwunden im digitalen Zeitalter. Also das Drehen am Frequenzregler, Sinuston, das Zeitzeichen. Wie reagiert denn die Klangkunst und das Hörspiel eigentlich darauf?
Es gibt eine Art Revival des analogen Störgeräusches in Anführungszeichen. Es gibt sehr viele Künstler, die sich genau mit den Klängen von Kurzwellenradios, aber auch von Tonbandmaschinen, mit denen wir früher hier produziert haben, auseinandersetzen und damit ihre Kunst produzieren.
Markus Gangemel, Klangkunstredakteur im Deutschlandradio Kultur. Vielen Dank für Ihren Besuch. Und wir wollen Sie noch nicht ganz entlassen. Zum Abschluss fehlt nämlich noch ein Hinweis auf das Festival Radio Zukunft Tage der Audiokunst, das heute in der Akademie der Künste eröffnet wird in Berlin. Auch das Deutschlandradio Kultur nimmt teil. Was haben Sie ausgesucht dafür?
Von uns wird dort live vorgestellt eine Produktion, die eine Hommage ist an eigentlich das Manifest der Geräuschkunst, das heißt L'Arte dei Rumori von Luigi Russolo, ist vor genau 100 Jahren entstanden, 1913. Eine Fantasie einer wirklich totalen Geräuschkunst, und der litauische Komponist Arturas Bumšteinas hat sich dieses Manifest vorgenommen und hat gesagt, viele schauen auf die Wirkung von Russolo im 20. Jahrhundert, ich schaue mal auf die Vorgeschichte. Wo hat es schon vorher Geräusche gegeben, und fündig geworden ist er im Barocktheater. Dort nämlich hat man auch schon, wie jetzt im Radiostudio, mit Geräuschmaschinen gearbeitet, mit Regenmaschinen, mit Donnermaschinen, mit Windmaschinen. Und diese historischen Maschinen hat er aufgenommen und noch mit Cembalo, präparierten Cembalo, anderen Klängen gemischt und daraus ein Stück komponiert. Das wird heute Abend 20 Uhr in der Akademie der Künste Berlin zu hören sein und dann bei uns im Sender heute Nacht 0.05 Uhr in der Klangkunst. Es heißt Epilogi, Sei modi di dire sanctum tump von Arturas Bumšteinas.
Und hier ein kleiner Ausschnitt.